done it again. Malaysia's hearts are broken.
What a smash. How on earth did he get that back?
Love all. Play.
Beste Grüße raus an alle Badminton-Fans in Deutschland oder Österreich oder der Schweiz oder natürlich auch allen anderen Ländern, in denen ihr vielleicht gerade zuhört und der deutschen Sprache mächtig seid. Und natürlich auch beste Grüße an meinen Podcast-Partner Kai Schäfer, der, wie wir ja wissen, der mag Datteln. Und er hat mir auch gerade verraten, Apfelsaftschorlen mag er gerne. Ich mag Nuss, Johannisbeerenschorlen finde ich auch ganz gut. Und mit diesem kleinen Input zu unseren Essensvorlieben wollen wir in die neue Folge Shuttle Talk reinstarten. Kai, wie geht's dir?
Puh. Also den Anfang fand ich echt gut, so wie Thomas Gottschalk zu seinen besten Zeiten. Erstmal die Dachregion gegrüßt und dann wurde das Niveau etwas niedriger wieder in deinem Eröffnungsstatement. Aber mir geht's wieder gut. Ich lag Anfang der Woche mit Fieber im Bett, aber seit Dienstagabend geht's mir wieder gut. Und ich habe obwohl ich nicht gewonnen habe, mein Spiel, einen echt super Tag in Saarbrücken in der Saarlandhalle gehabt gestern. Deswegen, da habe ich einiges zu erzählen auch.
Ja, da kann man direkt, denke ich, mit einsteigen auch. Den Hilo Open, die ja jetzt die Woche losgegangen sind. Und wir haben ja in der Vorwoche schon so ein bisschen vorgeshadowed und dein Spiel mit Thomas Junior Popov auch schon kurz angesprochen. Erzähl mal, wie war's? Berichte vielleicht direkt mal aus deinem Erstrundenspiel von gestern.
Erstmal war es so, wir wurden aufgerufen, sind dann da aus dem Tunnel rausgekommen und Riesenlärm. Es waren für das Turnier in Saarbrücken, für die Verhältnisse war so viel los, es war ja auch Feiertag. Nur das Problem war, es waren sehr, sehr viele Franzosen da. Das heißt, ich hatte ein Auswärtsspiel in Saarbrücken. Sehr, sehr viele Popov-Fans auch. Auch dann, als Christo später gespielt hat, gab es Christo, Christo, Christo-Sprechchöre. aber es war eine extrem coole Atmosphäre. War echt, echt super. Mein Stadionspiel war gut. Der Mittelteil war auch gut bis okay. Und am Ende hin wurde es schwächer. Beziehungsweise mein Gegner, wahrscheinlich würde das Spiel genau umgekehrt beschreiben. War ein trotzdem ganz cooles Spiel. Hatte halt nur, wie gesagt, weil ich ein bisschen krank war am Anfang der Woche, ein bisschen Probleme da, das Niveau aufrechtzuerhalten, je länger es wurde. Aber ja, an sich war das ein okayes Spiel, aus dem ich, glaube ich, einiges mitnehmen kann.
Ich hatte gesehen, 43 Minuten hat es gedauert. Und das für zwei Sätze erstmal schon eine ordentliche Spieldauer. Hatten wir da, glaube ich, auch schon mal als Thema, dass Su Yen und der Coach in Mülheim auch mal gesagt hat, ich weiß nicht, was 20 Minuten pro Satz, oder dass das eine ganz gute Richtwert ist dafür, dass das Spiel erstmal nicht so schlecht gewesen sein kann oder dass erstmal das Level, die Intensität ganz gut war. Und das ist mir auch gleich gestern ins Auge gesprungen, die Spielzeit. Aber wie ist es denn gegen Thomas Junior Popov, wo wir schon mal auch im Podcast hatten, dass er echt richtig guten Angriff hat, erstmal. Hat sich das bei dir gestern so bestätigt? Ich weiß nicht, hast du zum ersten Mal gegen ihn gespielt?
Ja, das war unser erstes Duell. Das kann ich bestätigen. Also sein Angriff ist gut. Ich muss aber auch sagen, ich habe selten einen Spieler jetzt auf dem Niveau gesehen, wo ich den Eindruck habe, er hat so große Stärken, aber auch gleichzeitig eigentlich noch extreme Schwächen. Und das, glaube ich, ein bisschen das immer darauf ankommt, ob er sein Spiel sozusagen dem Gegner aufdrücken kann oder nicht. So war es auch gegen mich, weil wenn er so, sagen wir mal, hinterherlaufen muss, wenn man ein bisschen verzögert gegen ihn spielt, mit Winkel nach unten, dann da hat er echt Probleme. Er ist ja groß, aber selbst für seine Größe ist das, da hat er auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial. Das war mein Eindruck. Aber halt, wo er extrem gut ist, ist in diesem so, sagen wir mal, Einzel- ohne Vorderfeldbereich. Da gibt es, glaube ich, auch kaum bessere Spieler. Und so auch so in diesem so, der Badminton-Fachmann würde es wahrscheinlich sagen, in diesem Flat-Game, also in diesem so am Netz pushen, nach dem eigenen Angriff irgendwie nochmal was Schnelles spielen, da ist er wirklich absolut, absolut top of the class.
Okay, und wir werden ja gleich auch noch über Coaching reden, was wir auch als großes Thema für die Folge schon vorgenommen haben. Hat dein Gameplan soweit funktioniert oder wo waren vielleicht da Dinge, auf die du vorbereitet warst, auch Sachen, auf die du nicht vorbereitet warst?
Am Anfang ja, und dann habe ich gemerkt, je müder ich wurde, desto öfter bin ich dann in seine Fallen getappt, so, oder habe halt Bälle gespielt, die ich mir vorher vorgenommen habe, nicht zu spielen, beziehungsweise vorher auch nicht gespielt habe. Aber ja, mein Gameplan war, ihn halt viel zu drehen, selber aktiv am Netz zu gewinnen. Ich fand die Bedingungen nicht so einfach irgendwie. Also er hat auch nach dem Spiel gesagt, er hatte auch am Anfang extreme Probleme, so Touch vom Netz irgendwie zu finden. Ja, und deswegen war das so ein Battle immer am Netz. Und da, ja, habe ich es eigentlich ganz gut geschafft, ihn halt zu drehen und so, aber ja, er hat dann ein bisschen netzferner gespielt und dann Hinterfeld gelauert oder manchmal dann wirklich auch am Netz auch gewonnen. Das hat er dann schon ein bisschen schlauer dann irgendwann gemacht und das hat dann so ein bisschen das Spiel ein bisschen gedreht.
Hast du ein ganz konkretes Beispiel für das, was du gerade gesagt hast, dass du halt dann Schläge gespielt hast, die du am Anfang, als du noch fitter warst, nicht gespielt hast? Das finde ich ganz spannend, den Punkt.
Ja, also fast die komplette zweite Hälfte im zweiten Satz waren so Ballwechsel, wo so zum Beispiel so ein Ball, wenn er netzfern gespielt hat und ich habe dann einfach so instinktiv einen Lift gespielt, anstatt halt so, weil das ja irgendwie der logische Ball ist, so, das ist wie so eine Vorlage, so, der spielt den netzfern und aus, so ein bisschen aus der Mitte so einfach Lift und halt vor allem, wenn der netzfern ein bisschen schneller kommt, ist es natürlich schwierig, den mit der richtigen Höhe zu spielen über so jemand Großes und ja, da habe ich dann zum Beispiel, kann ich mich an mindestens ein oder zwei erinnern, wo ich einfach so flachen Lift, schnellen Lift gespielt habe und da war der gefühlt, musste sich kaum bewegen dafür, einfach einen Schritt nach hinten und hat den mir cross runtergehauen. Das sind so Beispiele. Oder so Beispiele, wenn ich ihn einmal so hinten ein bisschen unter Druck hatte, er hat so ein bisschen runtergespielt und dann habe ich nochmal lang gespielt, anstatt ihn einfach den langen Laufweg zu gehen, weil ja, zweimal in dieselbe Ecke gegen Thoma habe ich gemerkt, ist nicht so gut.
Okay. Ja, das mit diesen Lifts oder dass man hoch rausspielt, wenn man müde wird, das kenne ich auch oder das kennen oder können vielleicht viele auch von sich selber aus dem Spiel berichten oder beobachten oder da mal bewusst machen, so dieses, ja, der kurze Ball ist halt auch kürzer unterwegs, der Ballwechsel bleibt dadurch schneller und man hat so vielleicht auch im Hinterkopf so das Gefühl, man macht es dadurch intensiver und der Lift gibt einem ja ein bisschen Zeit und man nimmt Tempo raus, aber wie du schon sagst, gegen viele Gegner ja genau das Falsche oder sehr, sehr gefährlich. Und ja, das finde ich eine spannende Beobachtung, die du schilderst mit die Entscheidungen werden halt auch einfach schlechter, je müder man vom Körper wird.
Ja, also das war, ich hatte das eh so ein bisschen Thema die letzten Wochen in meinem Spiel, so Entscheidungen einfach manchmal nicht klug getroffen oder einfach nicht diszipliniert im Kopf gewesen, wie auch immer man es nennen will. Und das war eigentlich am Anfang des Spiels sehr, sehr gut. Und ja, in dem Spiel vielleicht ein bisschen lag es dann am Körperlichen, weil ich dann echt gemerkt habe, ich glaube bei 18 Beide im ersten Satz hatten wir dann einen sehr, sehr langen Ballwechsel. Danach war ich wirklich stehen, K.O., habe glaube ich dann die nächsten drei Punkte auch sehr, sehr einfach irgendwie leider hergeschenkt. Aber ja, das ist so, vor allem, ja, immer wieder fällt es einem halt auf, wenn man gegen die absoluten Top-Leute spielt, dass das dann so der Unterschied ist, dass man dann einfach gar nicht so, die Schlagqualität ist natürlich auch wichtig, aber halt auch so dieses so, oh, jetzt hat er mich wieder erwischt, weil man kann natürlich mit relativ einfachen Mitteln halt dem Gegner es eigentlich erschweren, halt irgendwas zu kreieren. Und wenn man dann halt gegen die Top-Leute einmal nicht aufpasst, dann ist man halt oft vorbei. Und das ist halt so einer der großen Unterschiede.
Ja, hast du sonst noch spannende Erfahrungen von deinem gestrigen Tag in Saarbrücken? Hast du denn was vom Fußballspiel mitbekommen, was parallel dazu lief?
Ja, klar, also erstmal alle, die, also ich glaube, es wurde leider nur in der Story gepostet, aber Thomas Fuchs hat ja in seiner Story auf Instagram gepostet, wie er danach einen Fußballfan interviewt hat. Das Interview ist legendär, auch wenn es nur sehr kurz ist, finde ich, und das trifft die Situation da ganz gut. Und ich bin, glaube ich, ich war da noch relativ lange in der Halle, ich bin um 18 Uhr, also ungefähr 2,5 Stunden vor dem Pokalspiel im Fußball, da aus der Halle gegangen. Und für alle, die es nicht kennen, also das Stadion ist wirklich 10 Meter Luftlinie, beginnt das vom Ausgang der Saalanthalle. Also wirklich, also sozusagen eigentlich ein Gelände. Und ich bin dann so mit meiner Batman-Tasche und dann da lang. Und da war halt auch schon echt schon viel los und bin dann so an zwei ja, Fußballfans vorbei. Und die gucken mich so an und sagen so: Ach ja, dieses Batman-Turnier findet diese Woche auch statt. Also so, und das zeigt wieder, jeder kennt dieses Batman-Turnier im Saarland. Also jeder kennt es, aber die Frage ist, es gehen nicht alle hin. Also das, weil dafür ist das Saarland selbst groß genug, dass da eigentlich ja, die Halle sozusagen platzen müsste. Aber ja, das war so eine Erfahrung. Aber ich habe auch zum ersten Mal, und das war sehr, sehr interessant, live kommentiert im Stream. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich habe zwei Spiele kommentiert. Einmal das Einzel von meinem Trainingskollegen Max Weißkirchen gegen guten alten NG. Ja, da haben wir uns vorher auch nochmal abgesprochen, wie wir den im Stream dann nennen. Also ich habe zusammen mit Thomas Fuchs kommentiert und dann auch noch irgendwie das Mix von Isabel Lohau und Marc Lambsfuß die erste Runde kommentiert. Und das hat echt Spaß gemacht und ja, war eine coole Erfahrung. Wobei ich echt sagen muss, und das glaube ich hatten wir schon mal, auch als wir das ja so im Podcast live gemacht haben, die Radioshow, es ist ultra schwer, wenn du keine Zeitlupen hast, über das, was im Spiel passiert, zu reden. Weil man halt auch das gar nicht so während der Ballwechsel so alles so schnell natürlich so erklären kann. Und wenn du es danach erklärst, sehen die Leute es halt nicht mehr. Sondern du erzählst dann halt immer, was gerade vor 10 Sekunden passiert ist. Weil es halt keine Zeitlupen gibt. Und das ist echt spannend. Deswegen sind wir da teilweise, glaube ich, auch im Stream sehr, sehr abgeschweift und haben über Gott und die Welt geredet. Aber hat trotzdem sehr Spaß gemacht. Und ja, das Feedback, was wir bekommen haben, oder was ich bekommen habe, war auch okay. Deswegen denke ich mal, habe ich jetzt niemanden da irgendwie ja, vor den Kopf gestoßen in dem Stream.
Ja, das habe ich leider verpasst, aber was ich natürlich gesehen habe, ist das Interview von Thomas, der mit diesem Fan von Saarbrücken in der Saarbrücker Jacke da steht. Und ich glaube, es ist okay, wenn wir es einmal kurz einspielen.
Ja.
Ist so die größte Sportveranstaltung hier in Saarbrücken dieses Jahr? Würdest du zustimmen?
Ja, würde ich schon zustimmen, ja.
Was denkst du denn, wer gewinnt denn bei den Hülle Open im Badminton da?
Wo? Beim Badminton Open? Ich bin ja nicht wegen Badminton Open, du geiler Alter.
Ja, sehr gut, ja. Das Gesicht vom Fußballfan, als plötzlich die Heile Open werden, witzig. Ja, da Shoutout an Thomas Fuchs, der mit seinem Team da auch wieder eine herausragende Arbeit leistet. Also.
Ey, ohne Witz, es gibt, glaube ich, keinen, auch wenn du ja der Media Guy von German Open bist und das ja auch mega gut gemacht hast die letzten Jahre, aber was die dieses Jahr machen und wie die ausgestattet sind und was das für eine Qualität ist, die Videos, die da produzieren, ist Wahnsinn. Also, das habe ich wirklich im Badminton, auch bei einem Turnier, noch nicht gesehen. Da gibt es, glaube ich, kein besseres Turnier auf der Welt. Also wüsste ich nicht, dass es da irgendwas Besseres gibt. Und um ein bisschen mal Hintergrund, ich glaube, die haben ein Team mittlerweile von 8 bis 9 Leuten, die sich da während dem Turnier mit, ja, mit dem ganzen so Berichterstattung online, aber natürlich auch irgendwie in Textform beschäftigen, aber das ist wirklich, da muss man nur Respekt zollen, dass sie sich da so viel Mühe geben und denen das auch ja irgendwie bewusst ist, dass das so ein, dass man da coole Dinge machen kann und ja, da ist natürlich Thomas Fuchs als Chef jetzt in dem Sinne das Mastermind hinter dem Ganzen, aber halt auch die ganzen Leute, die da drumherum sind, machen da echt gute Arbeit und ja, ich glaube auf Hilo.sports ist, glaube ich, die Website, wo man dann die Tageszusammenfassung und so diese langen Videos sieht. Das, ja, allein also den Schnitt und so weiter, der ist echt, also ich kann es nur nochmal sagen, Wahnsinn, wahnsinnig gut.
Ja, da kann ich nur zustimmen. Also auch wirklich Hut ab. Und ich habe, glaube ich, dieses erste Video, was sie gepostet haben, mit, also auf Instagram, nur so ein kurzer Zusammenschnitt Behind the Scenes, habe ich mir, glaube ich, 3-4 Mal angeguckt, weil die Qualität von dem Video und von den Kameraeinstellungen und so weiter wirklich so überragend gut ist. Ja, hat mich auch vom Hocker gehauen. Ich habe gesehen, dass auch CKU, der auch ein recht bekannter YouTuber, vor allem mit so Equipment-Tests mit dabei ist. Auch wer ihn nicht kennt, kann ich nur empfehlen, mal auszuchecken. Auch wer irgendwie Fragen zu Schlägern, Schuhen etc. hat, der ist da absolutes Superbrain. Jetzt, wo ich gerade drüber spreche, müssen wir den eigentlich mal einladen. Der wäre für das Thema Materialexperte, glaube ich, einer der besten Ansprechpartner, die man sich hier reinholen kann. Aber habe ich auch gleich sehr, habe mich sehr gefreut zu sehen, dass der da auch mit ins Boot geholt wurde, weil das auch nochmal ein absoluter Spitzenmann. Und ich freue mich schon auf die Berichterstattung in den nächsten Tagen. Ich merke auch immer, wie das viel mehr Bock macht, nochmal so ein Turnier zu verfolgen, wenn man so diese Behind-the-Scenes-Sachen bekommt und auch einfach mal ein bisschen anders Bericht erstattet wird als bei den großen Sachen von der wo nur die BWF dann erstmal dort ist.
Ja, und auch generell muss man sagen, das Turnier entwickelt sich extrem weiter oder hat sich extrem weiterentwickelt. Auch jetzt nochmal im Vergleich zu letztem Jahr war es irgendwie ein Step nach vorne. Also da stimmt an der Präsentation, also die holen da wirklich fast alles raus, was man aus der Saarlandhalle rausholen kann. Ich meine, die ist in meinen Augen eigentlich nicht so perfekt für so eine Sportveranstaltung, weil sie irgendwie so, ja, eher so, ist für mich so eine Art Theaterhalle oder so.
Ich finde, es hat so ein bisschen so Wohnzimmer-Atmosphäre mehr.
Ja,
also das
genau.
Es hat auch was Cooles, also es ist so ein bisschen familiärer alles, wenn man es mit den German Open auch jetzt direkt vergleicht. Aber ja, stimme ich dir zu. Erstmal schwieriger da, was so diesen Sport-Event-Charakter rauszuholen, wie bei anderen Hallen.
Ja, aber die holen da wirklich alles raus, also dieses ganze Branding und alles Mögliche, das sieht wirklich super aus und ja, geben sich wie gesagt viel Mühe. Ich glaube, ich habe ja sozusagen an dem Mittwoch ein bisschen kommentiert. Ich glaube, spätestens ab Freitag soll unser guter alter Kollege Michael Fuchs dann am Mikro sein und dann wird auch, so wurde es irgendwie angekündigt, auch so ein paar vielleicht Taktikanalysen geben, wo Michael Fuchs dann irgendwie was taktisch analysieren soll, weil das ist vielleicht auch mal interessant und da bin ich gespannt, was sie da so aus dem Hut zaubern. Aber ja, also ich glaube, wenn ihr jetzt die Folge am Donnerstag oder Freitag noch hört, also schaut unbedingt mal jetzt bis Sonntag noch da rein, was da so produziert wird. Das ist echt, echt super und sowas in Deutschland zu machen, in unserer Sportart, ist wirklich, wirklich was Besonderes.
Vielleicht abschließend zu jetzt Hilo Open und wir hatten auch noch gar nicht über French Open vergangene Woche gesprochen, so ein bisschen aus sportlicher Sicht, irgendwelche Ergebnisse, Spieler, Spielerinnen, Paarungen, die noch aus deiner Sicht besonders erwähnenswert wären. Vielleicht, ich kann ja mal den Anfang machen, Astrup Rasmussen, die Doppelpaarung der Stunde sind jetzt in letzter Zeit. Ich weiß gar nicht, die werden einige Weltranglistenplätze erstmal nach oben klettern und haben auch vergangene Woche French Open gewonnen. Zum ersten Mal, also sie haben unglaublich oft schon, habe ich dann gelesen, gegen Liu Yushen verloren mit diversen Partnern. Und jetzt glaube ich nach 12 Niederlagen da mal gewonnen. Und finde das natürlich immer auch für den Sport, für Europa erstmal ganz gut, wenn die beiden weit kommen, weil sie da immer nochmal sehr viel Entertainment mitbringen.
Ja, also gefühlt, wenn die so weiterspielen, sind die in 2-3 Monaten, müssen die eigentlich Nummer 1 der Welt sein. Also die spielen gerade sind aktuell das mit Abstand konstanteste und beste Herrendoppel.
Das ist ja erstmal sehr offen.
Ist sehr ausgeglichen, also, ja. Aber ich glaube, es war der 5. Turniersieg oder so dieses Jahr auf dem Niveau von den beiden. Also schon, das musst du erst mal hinbekommen.
Und in der Vergangenheit auch, also sie hatten ja immer mal wieder einen großen Sieg oder einen Turniersieg ganz vereinzelt, aber ich glaube, das haben sie selber auch gesagt, dass es jetzt zum ersten Mal in ihrer Karriere ist, dass sie richtig Konstanz in ihrem Spiel haben und auch über mehrere Turniere hinweg einfach ja, ihr Level halten können und die Top-Paarungen schlagen. Also ja, darf man auch gespannt sein, wie es bei den beiden weitergeht. Hast du noch andere Spieler der Stunde oder Spielerinnen der Stunde?
Nee, aber mein Damendoppel, was ich projiziert habe, was bald die Nummer 1 der Welt ist, die haben French Open gewonnen. Und die waren jetzt auch wieder, die habe ich auch bei Heide Open auf dem Warm-Up-Feld gesehen und dann auch so ein bisschen dein erstes Spiel. Ja, also für mich gibt es keinen Grund, warum die nicht in ein, zwei Jahren spätestens Nummer 1 der Welt sind, weil sehe da nichts Vergleichbares, vor allem so jung und so gut und so physisch stark und trotzdem irgendwie mit Skills im Damendoppel, ja, die zwei sind echt eine Hausnummer.
Ja, ich würde dich ja schon Wahnsinns-Orakel nennen, aber ich glaube auch nach der letzten Folge, wo du gesagt hast, die anderen Chinesinnen, Chen und Jia, du kannst dir gar nicht vorstellen, so, wie im Moment überhaupt jemand schlagen soll. Ich glaube, so 20 Minuten nach Ende unserer Aufnahme hatten die beiden schon verloren.
Ja, aber gegen die beiden halt, ne?
Ja.
Muss man dazu sagen.
Ja.
Also Wachablösung.
Vielleicht, ja. Gut möglich. Und jetzt ja, bei Heide Open, irgendjemanden vielleicht, wen empfiehlst du den Fans, die jetzt vielleicht auch die nächsten Tage dort vor Ort sind, wen sollte man sich, wenn er jetzt bis die Folge rauskommt, noch drin ist, wen sollte man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen?
Ja, natürlich alle deutschen Spieler. Ich glaube, da ist auch einiges möglich. Werden auch am Freitag noch welche definitiv drin sein. Da bin ich überzeugt. Wer mich da übrigens so ein kleiner Insider-Tipp, aber ich war sehr positiv angetan von der Leistung von Kenneth Neumann an der Seite, der jetzt ein neues Doppel sozusagen spielt mit Jones Jansen. Ist ja eine neue Paarung. Ein sehr erfahrener Spieler mit einem sehr jungen Spieler. Und die haben, deren erste Runde habe ich auch gesehen, das war ein super cooles Spiel. Ich glaube, es war in der Verlängerung im dritten Satz gewonnen. Das war echt cool zu sehen. Und ja, ansonsten, klar, also es ist vielleicht ein langweiliger Tipp, aber also Christo Popov kann man sich schon immer anschauen, muss man leider sagen. Und der spielt morgen ja auch noch. Der ist wirklich, aber ich glaube auch in allen anderen Disziplinen gibt's ganz coole. Was mich auch immer beeindruckt, da bin ich jetzt aber Namen muss ich gleich nochmal nachlesen, ist das indonesische Mixed. Und zwar
Ferdinandsja und Wijaja.
Nein, Kushayanto Kusumawati. Die zwei, ohne Witz, die zwei, ich mag es so, wie die spielen, vor allem die Dame. Ist irgendwie, die hat Style und die hat auch eine coole Ausstrahlung. Und der Herr ist so ein typischer indonesischer Mixed-Herr, der eigentlich so gefühlt 10 Kilo zu schwer irgendwie wirkt, aber halt coole Skills hat. Und ich glaube, die sind auch schon im Viertelfinale. Und es gab auch wieder einen kleinen indonesischen Fanblock. Dann
wollte ich gerade fragen, nicht so groß, wieder was da ist.
Ja, der war nicht so groß, aber das hat sich schon angedeutet und vielleicht wird das dann auch gegen Wochenende dann wieder mehr. Das wären so jetzt meine Insider-Tipps.
Sehr gut. Dann, ja. Wie gesagt, erstmal allen, die dort sind, viel Spaß, beste Grüße. Vielleicht hören es ja ein paar auch gerade auf der Fahrt dahin. Das ist natürlich die ideale Vorbereitung jetzt. Und ja, wir sind gespannt, werden nächste Woche natürlich dann über die Ergebnisse berichten.
Ja.
Und so.
Ansonsten, ein Tipp, da habe ich noch.
Einen hast du noch, okay.
Ja, Gian Caracci im Herren Einzel. Hat, glaube ich, heute Magnus Johannesen ganz deutlich geschlagen. Ist ein ganz, also, ich projiziere jetzt auch mal in die Zukunft. Der wird auf jeden Fall noch sehr weit vorne landen in der Weltrangliste.
Ja, heute schon zwei dicke Überraschungen. Also für mich, also dass das so deutlich an Caracci geht, auch große Überraschung. Und auch Jan Lauda, der den von dir vorhin angesprochenen Ng gerade fast zweimal unter 10 geschlagen hat. Keine Ahnung, wie das möglich ist, aber ja, vielleicht
weiß
vielleicht
man nicht, auch, was dahinter steckt.
Ja. Ja, vielleicht ja auch einige Europäer, die es jetzt die Woche auch weit schaffen können.
Ja, schaut so aus. Ja,
ja, viele, viele erstmal noch im Rennen. Gut, dann haben wir das große Thema Coaching das letzte Mal, oder habe ich in die Runde geworfen, in den Ring geworfen und gesagt, lass uns da mal drüber sprechen. Wir haben beide natürlich viel Erfahrung auf dem Hochleistungsbereich, beziehungsweise jetzt als Spieler selbst aus allen möglichen Facetten das Ganze mitbekommen. Und erzähl einfach mal, was waren deine Gedanken jetzt, wo du dir über das Thema nochmal, oder was für Gedanken hast du dir über das Thema gemacht in den vergangenen Tagen?
Also nur nochmal, um klar zu machen, auch wenn die Leute die letzte Folge nicht gehört haben, es ging ja eher so ums In-Game-Coaching, oder?
Ja, genau. Also das Coaching also, bei einem Turnier im Wettkampf, genau.
Ich habe mir gedacht, also vor allem wenn man jetzt bei einem Turnier, bei einem Wettkampf, habe ich mir gedacht, eigentlich je jünger dein Athlet oder deine Athletin, desto wichtiger, würde ich jetzt sagen. Oder desto, ja, das war so mein erster Gedanke. Ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst.
Weil?
Weil eigentlich spontan würde ich sagen, du kannst mehr beeinflussen. Vor allem während des Spiels. Du kannst, dann ist mir aber, mein zweiter Gedanke war, manche Dinge, die du halt vielleicht sagen wollen würdest, können deine Spielerinnen noch gar nicht umsetzen. Das ist natürlich da das Problem, aber tendenziell würde ich sagen, da kannst du halt mit relativ einfachen Maßnahmen, glaube ich, eigentlich relativ viel bewirken. Wenn immer unter der Voraussetzung, dein Athlet oder deine Athletin kann das umsetzen. Deswegen würde ich sagen, ist da dein Einfluss groß, weil je höher das Niveau halt ist, ja, da kannst du halt nicht einfach mal sagen, so dieser platte Spruch, hey, hier, Angus Klee in die Rückhand und dann vor zum Netz. Weil so einfach ist dann das Spiel auf hohem Niveau nicht. Vor allem im Einzel nicht. Im Doppel ist es halt nochmal ein Unterschied. Im Doppel würde ich sagen, ist das In-Game-Coaching auch auf hohem Niveau nochmal deutlich wichtiger. So, ja. Stimmst du mir da jetzt zu?
Also ja, auf jeden Fall bei dem letzten Punkt auch und das, was du gerade gesagt hast, was können die Spieler überhaupt umsetzen? Also wenn wir auf einer taktischen Ebene sind, super wichtig. Ich hab's mir mal so aufgeschrieben auch, vielleicht so auch als wichtige Grundlage, worauf kann man beim Coaching erstmal, oder was sind erstmal so die drei wichtigen Bausteine im Badminton? Erstmal die Technik, die Taktik und so die Persönlichkeitsebene. Und ich glaube erstmal super wichtig, Technikebene können wir im Coaching nichts beeinflussen oder das höre ich aber trotzdem öfter mal, dass dann wirklich reingegeben wird, dass der Ball anders geschlagen werden soll in verschiedenen Situationen oder dass eine Bewegung kürzer gemacht werden soll. Das kann ich vielleicht noch bei einer Aufschlagbewegung irgendwie kontrollieren, aber sonst, wenn ich im Wettkampf bin, wenn ihr da Spieler habt, ist es unmöglich, unter diesem Wettkampfstress zu versuchen, dann technisch irgendwas zu beeinflussen. Also eigentlich reden wir immer erstmal nur um Taktik und Persönlichkeit, wobei das vielleicht noch dazu, ich finde es mega interessant und das ist mir jetzt auch wieder bewusst geworden, dass man in Wettkämpfen als Coach viel mehr Ideen für Techniktraining auch bekommt, weil man sieht viel mehr, was nicht funktioniert oder Dinge, die im Training gegen die immer gleichen Gegner und in immer gleichen Voraussetzungen oft gut klappen, fallen oft auseinander gegen bessere Gegner, gegen andere Gegner und man sieht, finde ich, noch viel deutlicher, was Spieler technisch nicht beherrschen. Und das ist mir nochmal bewusst geworden, weil ich jetzt auch lange schon am Stützpunkt Training gegeben habe, aber wenig auf Turnieren dabei war. Und jetzt mir das mega klar geworden ist nochmal, das ist sehr wertvoll und hilfreich, auch als Trainer so einen Ist-Stand in der Technik zu bekommen unter Wettkampfbedingungen. Ja, von daher das super wertvoll. Aber ja, erstmal Persönlichkeit und Taktik, die beiden Dinge, die aus meiner Sicht wichtig sind. Und dann auch die große Frage, geht es mir als Coach vor allem um das Ergebnis bei dem Wettkampf oder geht es mir um die Entwicklung von dem Spieler? Und da ist natürlich dann vor allem der große Unterschied bei kleineren Kids im Vergleich zu jetzt dir bei den Hilo Open, wo es erstmal als deinem Coach oder generell den Trainern erstmal darum geht, es geht darum, dieses Spiel zu gewinnen. Und wohingegen es jetzt bei kleineren Kids und da, je weiter wir runtergehen, je jünger die sind, geht es erstmal darum, mit dieser ganzen Situation klarzukommen und vor allem auch das Wettkämpfen zu lernen. Und das ist alles andere als selbstverständlich, wie, denke ich, jeder weiß, der mal auf einem Jugendturnier war, der U11, U13, U15 Spiele zugeschaut hat. Da ist es häufig, muss erstmal ganz, ganz viel passieren, bis man überhaupt was reingeben kann an einer taktischen Marschroute. Und von daher erstmal, glaube ich, zwei ganz unterschiedliche Zielstellungen, die man auch für sich klar haben muss.
Mhm. Sehr interessant, weil ich hatte mich mal mit Manfred Ernst oder Manni Ernst auch so ein bisschen über die Thematik unterhalten, so Coaching, weil ich ein paar Mal neben ihm saß, als er gecoacht hat, vor allem jüngere Spieler. Also in dem Fall jüngere Spieler waren so Leute zwischen 18 und 21. Und er hat relativ wenig Input gegeben, weil seine Philosophie halt war, er will sozusagen selbstständige und mündige, mündige ist glaube ich nicht das richtige Wort, aber halt sozusagen Athleten, die halt selber spüren, was sie machen sollen, was nicht. Und er will halt nicht so viel reingeben, so hey, nach jedem Ball so, hey, der war eigentlich nicht gut, du musst eigentlich so spielen, sondern er will, dass halt sozusagen die Realisation, er ist halt der Meinung, wenn die Realisation vom Spieler selbst aus passiert, dass das viel mehr hilft und dass man gewisse Dinge einfach halt auch selber spüren muss und der Coach nicht die ganze Zeit sozusagen also da einwirken braucht. Das fand ich damals sehr interessant, weil da gibt es ja sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Und wie machst du das, wenn du jetzt noch jüngere Spieler hast? Gibst du dann, ich weiß gar nicht, ist ja manchmal auch gar nicht erlaubt, oder ist es da erlaubt, auch zwischen den Ballwechseln zu coachen?
Gibt es auch bei den Jüngeren oft Turniere, wo es Intra-Coaching nicht geht, aber ja. Niemals. Also würde ich auch niemals, niemals machen. Bei den ganz Jüngeren, weil zum einen auch hier, die können oft gar nichts mit so Informationen anfangen. Vor allem, und da ist wichtig auch wieder Technik, die Technik muss halt erstmal auch so gut sein, dass ich den Ball gezielt, kontrolliert irgendwo hinschwinge. Und klar, ich kann sowas sagen wie, ich spiele im Hinter auf die Rückhand, wo erstmal der Trefferbereich sehr, sehr groß ist. Aber so auf taktischer Ebene machen ja oft schon 10, 20 Zentimeter Platzierung vom Ball, Tempo vom Ball einen Riesenunterschied, was am Ende passiert. Und wenn Spieler dann noch so weit weg davon sind, das steuern zu können, dann machen viele Dinge auch gar keinen Sinn. Und auch wenn man jetzt Ballwechsel bei einem U11-Spiel vergleicht mit Erwachsenenbereich, U19, U17, da ist einfach ganz viel Chaos. Und da ist auch gar kein Ballwechsel wie der zweite, beziehungsweise oft ist es halt Aufschlag, Netz, Aufschlag ins Aus, Aufschlag, Clear, Ball nicht getroffen. Also es ist, außer diesen ersten ein, zwei Schlägen, kann man sowieso da gezielt nicht auf irgendwas eingehen, was passiert, weil es passiert immer irgendwas anderes und es ist einfach erstmal Chaos auf dem Feld. Von daher bin vollkommen bei dir oder bei dem, was Manni Ernst da auch erstmal sagt, ist erstmal die Spieler müssen selber auch erstmal checken, was passiert hier, was kann ich beeinflussen, wo kann ich vielleicht cleverer sein. Und deshalb sind da auch viele Coachings erstmal nur Fragen stellen an die Spieler. Also das kann ich auch nur als Tipp geben, erstmal reingehen und den Spieler oder die Spielerin fragen, was hat denn gerade gut funktioniert, was hat denn nicht gut funktioniert. Und das schon mal so als erster wichtiger Schritt dann auch zu helfen, dabei zu reflektieren, was passiert. Weil im Ende hat man ja auch, gibt es wahrscheinlich kaum einen Spieler auf der Welt, der immer den gleichen Coach oder immer erstmal überhaupt einen Coach bei jedem Spiel dabei hat, der einem dann sagen kann, was muss ich da und da und da machen. Also dieses eigenständige Denken, dieses Bewusstwerden, was passiert da auf dem Feld, ist unglaublich wichtig.
Mhm. Ja, sehr interessant. Und je besser das Niveau ist, wie würdest du dann, oder willst du dann schon anders coachen oder willst du dann auch, sagen wir mal, mehr dem Spieler überlassen, vor allem im Einzel jetzt?
Das würde ich sagen, sehr individuell. Ich würde vielleicht noch kurz was zu bei jüngeren Spielern, finde ich, hatte ich gerade auch schon gesagt, so dieses Wettkämpfen lernen erstmal auch so in den Vordergrund stellen, weil ich man sieht da auch ganz, ganz schnell, und das sieht man auch auf die Ferne, und ich glaube, deshalb kann man auch häufig da noch auch mehrere Spiele gleichzeitig betreuen, weil ich aus der Ferne sehe, ob der Spieler jetzt gerade seine Energie auf das Wettkämpfen und auf das Spiel richtet oder ob die sonst wohin geht und ob die bei Mama und Papa sind oder ob die einfach mit der Situation auch überfordert sind. Da fließen ja dann auch schnell Tränen, und das sind erstmal alles Dinge, die muss ich als Coach, glaube ich, erstmal so in den Fokus stellen. Und dann ist die Coaching-Pause, geht es dann auch nicht darum, wo jetzt der Ball hingespielt werden muss, sondern wie wir uns denn jetzt gerade verhalten wollen und wie wollen wir denn jetzt nach außen hin auch erstmal wirken, auch gegenüber vielleicht den anderen, die jetzt ein Jahr älter sind und auf eins gesetzt, und einfach erstmal so lernen, mit so verschiedenen Situationen, mit denen ich im Wettkampf konfrontiert werde, wie will ich da umgehen und was bedeutet Wettkampf überhaupt? Weil das ist erstmal ganz, ganz essentiell, sonst sind viele Dinge, ja, sonst brauche ich da gar nicht groß in die weiteren Schritte gehen.
Mhm. Hast du das Gefühl, dieses Wettkämpfen ist, das wird ja oft so unterstellt, ist wenig, also dieser Spirit ist weniger geworden oder wird weniger? Oder den muss man mehr fördern?
Ob es weniger wird, das fällt mir immer total schwer, weil ich nicht den, also ich kann es nicht jetzt wie eine Schablone aufeinanderlegen, wie es damals war. Aber mein Eindruck ist, es ist super schlecht. Also es ist wirklich extrem, ich sehe extrem viele Spieler, die überhaupt nicht bereit sind, wettzukämpfen. Und das, also das Wort Kampf steckt ja da drin, und ich finde, es ist wirklich auch muss man sich bewusst machen, ist bei einem Turnier, es geht erstmal darum, oder es sollte erstmal darum gehen, wenn ich aufs Feld gehe, dann möchte ich gewinnen. Und also klar, Turniere im jungen Bereich sind auch viel jetzt Zielentwicklung, aber ich erwarte trotzdem erstmal von jedem Spieler, dass er, wenn er da aufs Feld gehen will, seine beste Leistung abliefern möchte. Und da sind extrem viele Beispiele, die ich jetzt auch in letzter Zeit gesehen habe, wo, ja, wie angesprochen, die Energie überhaupt nicht in den Wettkampf fließt, sondern wo ganz, also auch bei vielen älteren Spielern, wo sehr viel gejammert wird, wo sehr viel sich selbst bemitleidet wird, und am Ende das, was die Spieler vielleicht eigentlich gar nicht können, was sie eigentlich könnten, zu ganz kleinen Prozentsatz nur aufs Feld gebracht werden, weil ja so viel Fokus und Energie woanders hinfließt, wo er überhaupt nichts bringt. Und auch bei mir selber war das rückblickend betrachtet auch häufig der Fall. Und ich habe auch viele, viele Beispiele dann jetzt nochmal im Rückblicken gemerkt, wo ich mir habe, ja, dieses Wettkämpfen lernen ist echt super wichtig. Und ich habe auch tatsächlich, weil du es gerade ansprichst, eine ganz spannende Erfahrung mit Manni Ernst, an die ich mich sehr, sehr gut erinnere, der ja auch mal mich häufiger gecoacht hat. Und ich habe ein Spiel, ich weiß nicht, es war, denke ich, U13, U15 in dem Bereich, ersten Satz verloren, auch nur am Jammern und Schläger schmeißen, und gehe rüber auf die andere Seite und setze mich erstmal an den Rand hin. Und Manni hat mir so eine Ansage gemacht, so, du stehst jetzt hier gefälligst auf, was denn mit dir verkehrt, du setzt dich jetzt nach einem ersten Satz hier auf den Boden. Also wirklich eine extrem harte Ansage, und ich bin so komplett aus meinem Jammern und so rausgerissen, und so, okay, jetzt stehe ich mal auf. Und ich, keine Ahnung, was er mir sonst da gesagt hat, aber ich glaube, also das ist wirklich extrem bei mir hängen geblieben, weil es war erstmal diese Einstellung, wenn du dich hinsetzt, dann kannst du ja auch gleich vom Feld gehen, oder ist jetzt schon, gibst du jetzt hier sofort auf, obwohl du einen Satz verloren hast. Und das fand ich sehr, sehr prägend. Also ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben, und ich glaube, es ist häufig auch wichtig, dann Spieler, können wir dann als Coach da mehr bewirken, wenn wir da auf die Persönlichkeitsebene versuchen, erstmal Einfluss zu nehmen und Spieler wach zu rütteln oder auch mal unangenehme Fragen zu stellen oder eher darauf abzuzielen.
Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, dass auch Coaches verstehen, dass manchmal unangenehm sein oder ehrlich sein, hart sein, solange es natürlich irgendwie respektvoll gegenüber dem Spieler oder der Spielerin ist, ist es oft sehr, sehr hilfreich. vor allem in solchen Situationen, dass da direkt halt sozusagen so ein Feedback kommt oder so ein Eingriff kommt vom Coaching. Auch, weil du, wie du sagst, selbst jetzt auf dem Niveau, wo ich spiele und auch noch auf dem höheren Niveau, passieren solche Dinge oder sind dieses Wettkämpfen manchmal auch nicht perfekt ausgeprägt oder erlernt worden. Und das ist, also ich beobachte das immer wieder, dass da eigentlich dieses so Coaches, die da wirklich auch reingehen und das so dann spiegeln, das Verhalten und halt sagen, hey, was machst du da eigentlich? Und wirklich auch mal taffe Fragen stellen oder da ein bisschen tough sind, dass das extrem hilfreich ist. Und also es wird ja auch dann oft darüber gesprochen, hey, aber wir dürfen nicht zu hart oder so sein oder es muss alles halt irgendwie im Rahmen sein und es ist auch irgendwie nur Sport, aber also ich glaube, das hilft und ich glaube, jeder oder wenn es auf die richtige Art und Weise passiert, werden das die Athleten auch dann so wie du jetzt oder auch andere halt einfach sagen, ja, das hat mir extrem geholfen.
Ja, und es muss ja, also natürlich jetzt keine Frage, dass man seinen Spieler da nicht irgendwie körperlich angreift oder auch, dass man ihn jetzt im Sinne von hart natürlich nie irgendwie unangebrachte Sachen sagt, aber man kann, finde ich, mit einfachen Fragen und einfachen Reaktionen den Spieler auch schon mal wachrütteln und einfach aus diesem Strudel rausholen. Weil häufig auch so Spieler wechselt die Seite und sagt so, ich kann nichts machen, ist unmöglich, ich krieg den Ball einfach nicht. Und dann einfach zu sagen, okay, dann gehe ich. Also dann kann man nichts machen, oder? Und tatsächlich die sehr gute Erfahrung mit so einer Reaktion gemacht oder einfach, weil kein Spieler rechnet erstmal damit. Spieler sind dann erstmal so, erwarten dann, man sagt ihnen was, aber sie sind überhaupt nicht bereit, eigentlich dafür überhaupt was umzusetzen. Also das ist ja das schlimmste Statement überhaupt, wenn ich der festen Überzeugung bin, ich kann nichts machen. Und ja, erstmal dann als Coach sagen, okay, ich muss es schaffen, irgendwie den Spieler dazu zu bringen, dass er wieder daran glaubt, dass er irgendwie aufnahmefähig ist, dass er auch selber überlegt, ist es wirklich so, liegt es nur daran, weil der Gegner unbesiegbar ist oder kann ich nicht vielleicht doch selber auch was ändern? Und Coaching-Pausen sind oft auch sehr schnell vorbei. Von daher kann sowas dann auch mal so eine Frage die ganze Coaching-Pause kosten, aber oft, glaube ich, wertvoller als dann irgendwie 2-3 Infos irgendwie noch auf den Spieler draufzupacken, der aber mit ganz anderen Dingen beschäftigt ist, die einfach nur, die werden dann einmal halbherzig im ersten Ballwechsel ausprobiert und wenn sie nicht klappen, dann ist das Zweifeln und das Schimpfen noch viel größer.
Und wenn du jetzt, wie du sagst, das beobachtest, dass das Wettkämpfen im Durchschnitt schlecht ist, hast du dann irgendwelche Dinge im Training oder angepasst oder versuchst du das irgendwie dann sozusagen im Alltag daran zu arbeiten oder ist das auch so wirklich so ein Ding, was man halt hauptsächlich dann nur in solchen Situationen und durch Feedback und so weiter beeinflussen kann?
Also ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, im Training solche Situationen herzustellen oder auch klarzumachen, dass es in manchen Bereichen um Leistung geht erstmal und dass auch, wenn eine Matchrunde gespielt wird, ist natürlich in Matchrunden auch wichtig, dann Sachen auszuprobieren, auch hier so dieser Entwicklungsaspekt im Training natürlich nochmal meistens weiter vorne, aber trotzdem geht es erstmal darum, das Spiel gewinnen zu wollen und dass keiner auch den anderen damit die Trainingsqualität vermiest, weil er einfach keinen Gas gibt im Wettkampf, weil er nicht alles reingibt und das als ganz, ganz wichtige Message auch immer dabei zu haben. Und ich glaube, wir hatten da schon mal auch drüber gesprochen, auch in Saarbrücken weiß ich noch damals, es war ganz klar, auf Feld 1 war Marc Zübler halt mit demjenigen, der halt an der Trainingseinheit mit ihm trainiert hat und so ging es dann hinter Feld 2, 3, 4, 5. Und da kann man verschiedene Meinungen zu haben, auch man sagt, nee, wir brauchen nicht diese Hierarchie. Ich finde, in vielen Dingen ist es extrem wertvoll, auch diese Hierarchie insofern zu haben, dass man sich auch nach oben arbeiten kann und dass es erstmal auch klar und also es muss natürlich auch transparent dann kommuniziert sein oder verständlich für ihn sein, aber dass es am Anfang erstmal normal ist, dass ich auf dem hintersten Feld bin und dass ich mir auch den Fokus und auch die besseren Trainingspartner einfach durch gute Leistungen erarbeiten muss, aber natürlich auch kann. Und ich glaube, dass da häufig auch noch ein größerer Leistungsgedanke raus entstehen kann. Und der, ja, aus meiner Sicht, der ist ganz wichtig im Leistungssport. Und wir müssen auch unterscheiden. Wir reden jetzt hier nicht über das Breitensport, Vereinstraining oder also wirklich, wenn es darum geht, was wir Leistung bringen wollen, dann müssen wir auch bereit sein, Vollgas im Wettkampf zu geben und auch Wettkämpfe auch wirklich auszutragen, wie es aus meiner Sicht sein sollte.
Ja. Ja, und ansonsten halt vielleicht noch eine Ergänzung zum Thema Coaching an sich. Ich glaube, es hilft extrem, wenn man immer lösungsorientiert ist. Aber das ist ja wie so oft im Leben. Also man kann natürlich irgendwie darüber sprechen, ne, wie du ja sagst, oh, es klappt nicht, weil immer, wenn ich das mache, dann verliere ich den Ballwechsel oder so. Aber halt so, vor allem, ich glaube, als Coach ist wichtig, da dann halt lösungsorientiert zu sagen und Lösungen anzubieten, beziehungsweise den Spieler halt zu einer Lösung hinzuführen. Ja, eine Frage hätte ich aber noch in dem Zusammenhang. Und zwar, wie wichtig ist dein eigener Zustand beim Coaching? Also, oder merkst du manchmal, dass auch du oder irgendwie dann zu emotional wirst oder genervt wirst oder sonst was? Und wie gehst du das für dich selber an in solchen Situationen? Weil das ist ja auch, also sozusagen, du hast ja die große Aufgabe in solchen Momenten für deinen Spieler oder so da zu sein. Aber das kannst du ja nur eigentlich nach bestem Wissen und Gewissen, wenn du selber, sagen wir mal, dich voll auf das Spiel einlassen kannst. Du könntest ja genauso auch während dem Spiel irgendwie daran denken, was du später abends kochen musst oder was weiß ich was oder wie es deiner Frau zu Hause geht. Wie gehst du das Thema an?
Also der eigene Zustand ist ganz wichtig. Vor allem auch da, je höher man vom Level coacht oder auch von Altersklassen, desto intensiver ist es auch, finde ich, am Ende. Also man bei höheren Spielen macht es dann nur Sinn, dass man hinter dem Spiel sitzt, dass man sich voll darauf fokussiert, dass man dann auch vielleicht dann da häufiger auch was zwischen den Ballwechsel reingeben kann und ganz klar auch super präsent sein muss. Und ich habe jetzt auch bei vielen Turnieren gemerkt, wie wichtig es ist, zwischendrin eine Pause sich zu nehmen, weil sonst irgendwann am Abend man sitzt hinter dem Feld und man sieht aber, also man merkt selber, dass die Konzentration abschweift, man gar nicht mehr so richtig wahrnimmt, mitbekommt, wo und wie was jetzt hier gerade abläuft. Von daher, das ist super, super essentiell und wichtig. Und weil wir haben jetzt ja noch gar nicht so richtig über das Coaching im Sinne von Taktik gesprochen. Ich glaube, es ist auch was, oder du hast vorhin gefragt, wie viel gibt man dann rein? Ich glaube, das ist was sehr Individuelles auch von Spieler zu Spieler. Also es gibt manche, die nach jedem Ballwechsel und wenn es nur eine Bestätigung oder ein Nicken oder eine Faust ist, brauchen. Und es gibt welche, die erstmal, ja, die brauchen erstmal bei den Pausen vielleicht einen kleinen Input oder auch da nur eine Bestätigung, aber die erstmal sehr selbstreguliert und sehr gut selbstgesteuert sind. Und das ist natürlich erstmal wichtig, auch so zu wissen. Von daher die Beziehung zwischen Coach und Spieler und Spielerin hilft extrem oder ist auch auf höherem Level dann, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um da das meiste auch rausholen zu können. Also wenn da erstmal natürlich ein Vertrauensverhältnis da ist zwischen beiden, dann kann auch wirklich da, kann wirklich positiv Einfluss genommen werden beim Spielen. Ja, aber so als Coach finde ich noch als Tipp vielleicht eine Sache, die extrem hilfreich ist für das, besonders für Einzel, was, glaube ich, jeder relativ schnell leicht rausfinden kann, ist so, was ist denn eine Safe Zone, also eine Zone, wo ich hinspielen kann beim Gegner, ohne dass was Gefährliches passiert. Und das ist auch, finde ich, immer ein super hilfreicher Input, den man dann in der Satzpause reingeben kann, sagen, hey, wenn du hinten auf die Vorhand gespielt hast, der hat da keinen gefährlichen Schlag, den er dir direkt auf den Boden hauen kann oder am Netz vorne, von da liftet er immer nur weg. Also wenn ich das schaffe, innerhalb der ersten Hälfte des ersten Satzes rauszufinden, das finde ich immer erstmal so eine ganz gute Guideline für jetzt den höheren, also bei höherem Level, wo die Spieler auch schon ein bisschen weiter sind. Und bei Doppel auch ganz simpel, einfach zu gucken, wie nehmen die anderen an, weil da auch bei fast allen Paarungen jetzt, wenn man noch nicht in dem Hochleistungsbereich und bei den richtig, richtig guten ist, da haben alle so ein bis zwei Annahmen pro Seite. Und wenn ich das weiß, dann ist es natürlich für Doppel und Mixed ein mega Vorteil. Und die Aufschlagssituation, finde ich, kann man, ja, da kann man als Coach auch richtig viel beeinflussen oder Inputs reingeben und oft dann auch ja, Spiele positiv beeinflussen.
Hm. Wobei, das sage ich ja schon mal, oder haben wir schon mal darüber gesprochen, dass auch bei Weltklasse-Leuten teilweise da auch nicht viel mehr Variation in der Annahme kommt, weil halt die Aufschlagqualität so gut ist und da man sich ja auch, also das ist sogar auch sehr ähnlich wie dann auf niedrigerem Niveau oder mit jüngeren Spielern.
Ja. Ja. Aber da ist dann auch, finde ich auch oft wieder so, die Annahmequalität ist auch einfach so gut, dass man oft eigentlich weiß, was passiert, aber es gar nicht unbedingt ein Vorteil ist. Also da, ja, natürlich, da ist die Qualität einfach nochmal ein anderes Level. Aber ja, bei jetzt, wenn ich da auch teilweise U17 und U19 Spiele denke, die ich da gecoacht habe, manche Spieler stehen von dem Schläger schon so extrem in einem Vorhand- oder einem Rückhandgriff da, dass ich eigentlich schon von vornherein weiß, wenn du den Ball dahin aufschlägst, kann der gar nicht viel machen. Bis der erstmal den Griff gewechselt hat, ja, wird immer eine schlechte Annahme auf Punkt XY kommen. Also da kann man mit so ein bisschen Verständnis, ein bisschen beobachten, auch nach 3-4 Ballwechseln, finde ich schon immer viel, viel Mehrwert als Coach liefern, weil als Spieler ist es schon oft dann auch schwieriger zu beobachten manchmal. Mhm. Ja, so eine andere Beobachtung, die finde ich immer noch, wenn ich selber Spieler bin, die ich gut finde, wenn der Trainer die reinbringt, ist, wie stehen die anderen in der Abwehr da? Also wo ist da am meisten Platz? Ist da viel Platz zwischen den beiden? Gibt es eine Seite, wo ein bisschen mehr Platz ist? Und auch da, wo stehen die mit dem Schläger? Also stehen die auf der Rückhand, stehen die mehr auf der Vorhand? Das sind Sachen, die sind im Ballwechsel echt schwer zu beobachten, wenn man selber spielt. Und da kann man als Trainer, finde ich, immer als eine ganz einfache Hilfestellung geben und einen Input von außen liefern.
Ja.
Was mich nice. Was mich total noch interessieren würde, aus deiner Sicht, hast du, würden dir jetzt Spiele einfallen, wo du sagst, die glaubst du, hast du vor allem wegen Coaching gewonnen und vielleicht sogar auch, die du vielleicht sogar wegen Coaching verloren hast?
Es gibt auf jeden Fall Spiele, die ich wegen Coaching gewonnen habe. Und das sind, du hast ja vorhin diese Situation angesprochen, wo man so irgendwie, du hast den ersten Satz verloren, warst nur am Rumweinen, Rumheulen. Das waren dann meistens solche Situationen, dass es der Coach geschafft hat, mir zu helfen, dabei aus diesem Verhalten und aus dieser Denkweise rauszukommen. Und weil ich glaube, selbst Axelsen verhält sich ja manchmal nicht auf dem Platz perfekt und der braucht manchmal einfach auch Hilfe von jemand außen. Also jeder braucht mal irgendwann Hilfe von irgendjemand außen und da gab es auf jeden Fall einige Situationen, zum Beispiel bei das erzählt der Coach immer sehr gerne auch anderen Personen, wie sehr ich da rumgeweint habe, aber Jakob Oehlenschläger hat mich mal in einem Viertelfinale bei Belgien International oder Belgien Open gecoacht und ich hatte davor an dem Tag schon zweimal drei Sätze gespielt und an dem Tag direkt morgens, glaube ich, um 9 das erste Spiel, war einfach extrem müde und habe dagegen Igor Coelho aus Brasilien gespielt und ersten Satz irgendwie so, also die ganze Zeit nur so, keine Energie gehabt, bisschen am Rumweinen, immer am Lamentieren und Jakob hat mich dann auch ähnlich so halt gesagt, hey Kai, das kannst du nicht machen, du musst, also so hier, du musst ein anderes Verhalten zeigen, das geht so nicht und dann habe ich das irgendwie 1-2-19 im dritten Satz gewonnen und ich glaube, das war so ein Spiel, das hätte ich ohne solche Hilfe auf jeden Fall nicht gewonnen. Dass ich jetzt sagen kann, irgendwie ein Trainer hat mir einen super taktischen Tipp gesagt oder irgendwie Anpassungen gemacht und deswegen habe ich das Spiel dann gewonnen, daran kann ich mich kaum erinnern, ehrlich gesagt. Ja, und das zeigt ja auch, wie, also wenn dann vielleicht in der Vorbereitung so, dass man halt sich einen guten Plan gemacht hat und dieser Plan hat dann halt gewirkt, aber dass es so im Spiel irgendwie dann auf einmal irgendwas gesagt wurde zu mir und dann habe ich das verändert im Einzel und dann deswegen habe ich das Spiel gewonnen, gab es vielleicht auch mal, aber kann ich mich jetzt so in dem Sinne nicht erinnern und gab es, glaube ich, deutlich seltener als so diesen Einfluss auf der Verhaltensebene.
Ja, ich habe nämlich auch, ich finde, wenn man als Coach, ich weiß nicht, ob du schon, hast du schon viel gecoacht auch oder nur ganz vereinzelt ab und zu mal?
Vereinzelt ab und zu und halt voll oft halt auch Leute, die ich gar nicht im Training habe, die, wo du so, also ja, Klassiker, man coacht bei Ligaspielen oder so ein bisschen oder halt auch mal bei internationalen Turnieren, wo man natürlich die Leute irgendwie kennt, aber man ist nicht deren Coach in dem Sinne.
Ja, eigentlich. Weil ich als Coach schon, also selbst zumindest, ich weiß nicht, müssten jetzt dann auch andere Coaches mal ihre Sichtweise teilen, manchmal das Gefühl habe, okay, war das jetzt das, was ich reingegeben habe, rückblickend auch vielleicht als Taktik, war nicht ideal oder ich hätte es anders, hätte ich vielleicht mehr beeinflussen können oder habe ich das Spiel jetzt in irgendeiner Form vercoacht und danach aber immer auch gemerkt, auch wenn Spieler dann so erzählt haben von dem Spiel, ich habe nie erlebt, dass der Spieler irgendwie extreme Bedeutung, vor allem negativ jetzt dem Coach zukommen hat lassen. Und ich glaube, man muss sich als Coach auch immer bewusst sein, am Ende ist der Spieler derjenige, der das Spiel gewinnt oder verliert. Ist der Unterschied, glaube ich, manchmal groß zwischen, also ich habe Spiele, wo ich keinen Unterschied gemacht habe, wo es einfach egal gewesen wäre, ob ich jetzt dahinter bin oder nicht. Bei manchen Spielen hat man schon den Eindruck, dass man sehr viel auch von dem Geschehen oder vielleicht auch von dem Verhalten vom Spieler mit beeinflussen konnte. Aber ja, oft ist die Rolle vom Coaching bezüglich jetzt, wie du schon sagst, so taktisch in dem Spiel ja nicht so riesengroß.
Aber trotzdem, glaube ich, hilft es vor allem nach dem Spiel, darüber auch zu sprechen oder den Spieler oder die Spielerin zu fragen, hey, wie hast du das Coaching empfunden oder halt, also vielleicht nicht mit der Frage, aber so halt trotzdem über das Coaching zu reden, allein um dann halt beim nächsten Spiel da vielleicht Anpassungen zu machen und auch, glaube ich, hilft es dem Spieler dann darüber auch nachzudenken, was er eigentlich für Coaching braucht oder in gewissen Situationen vielleicht oder sich halt auch gewünscht hätte und ich glaube, das ist auch wichtig, unabhängig nur über sozusagen das Spiel zu reden und was da passiert ist, aber halt auch so, wie die Art und Weise vom Coaching war, ob das gepasst hat, ob man da irgendwas anders machen kann. Ich glaube, das ist auch hilfreich in der Nachbereitung, wenn man die Zeit dazu hat.
Ja, ich glaube generell Vor- und Nachbesprechung, wenn das möglich ist, das macht Coaching vor allem dann auch aus so einer Entwicklungsperspektive immer extrem wertvoll. Also auch die Vorbesprechung, wenn es nur das ist, sich so ein Wasserstand vom Spieler zu holen, mit was für einem Gefühl er da jetzt überhaupt reingeht. Und dass ich auch selber weiß als Trainer, okay, der Spieler ist gerade super aufgeregt und es geht vielleicht jetzt auch erstmal mehr darum, ihm dabei zu helfen, ja, ruhig zu bleiben, auch nicht gleich, wenn ein, zwei Fehler passieren, irgendwie noch nervöser zu werden, sondern da in der Hinsicht zu unterstützen. Oder vielleicht ist er auch schon total klar, hat schon zwei, dreimal gegen den Gegner gespielt. Also von daher Vorbesprechung und dann, wie du auch gerade sagst, Nachbesprechung, das sind ganz, ganz wichtige Momente, wenn man auch Spieler dann, glaube ich, mit Turnieren oder während Turnieren dann auch entwickeln will, um da auch nochmal ein bisschen mehr Zeit zu haben. Weil im Spiel ist natürlich alles auch sehr zeitlich sehr begrenzt, was man machen kann. Und man hat immer noch diesen Stressaspekt natürlich, der es viel schwieriger macht, tiefer über Dinge zu reden. Von daher, wenn ihr Vorbesprechungen, Nachbesprechungen in irgendeiner Form machen könnt, die sind, finde ich, oft die dann den Unterschied machen können. Aber ja, es ging ja auch, es läuft am Ende immer ganz viel darauf raus, finde ich, als Coach, vor allem bei dem Energielevel zu helfen. Auch dein Beispiel mit Jakob gerade. Und das ist halt auch wieder individuell. Es gibt manche Leute, da kann man gar nicht genug pushen, finde ich, oder die brauchen das oder denen hilft das wirklich, wenn sie merken, dass man hinter dem Feld extrem mitfiebert. Und bei anderen Leuten ist es genau das Gegenteil. Oder wo ich auch dann oft das Gefühl hatte, weil ich tendenziell erstmal auch viel Energie versuche oder versucht habe reinzugeben, irgendwann gemerkt habe, bei manchen Spielern hilft es eher, sie ein bisschen zu beruhigen. Vor allem, wenn sie zu fest werden, wenn es Richtung Ende vom Spiel geht. Und ja, dann ist es besser, wenn man als Coach mit einem ganz ruhigen Blick, auch vielleicht leicht zurückgelehnt erstmal hinten sitzt und nicht mit beiden Fäusten und ganz aufgerissenen Augen dem Spieler entgegenguckt, wenn er sich dann bei 18 beide, 19 beide umdreht. Aber ja, das ist natürlich auch dann wichtig, so den eigenen Athleten oder die Athletin gut zu kennen und zu wissen, was braucht man, um da bestmöglich in der Hinsicht zu unterstützen.
Führst du, oder ist das jetzt zu detailliert die Frage, aber führst du so ein, sagen wir mal, ein Buch über deine Spieler oder dokumentierst du das? Auch so Verhaltensweisen oder in dem Sinne Persönlichkeitsprofile? Weil es ist ja schon irgendwie ein Bereich, der, also wie du ja sagst, jeder hat so da andere, ist eine andere Persönlichkeit, hat andere Vorlieben, ist ja was deine tägliche Arbeit irgendwie beeinflusst.
Ja, also dokumentieren so richtig, nein, vielleicht, also wäre sicher eine gute Sache. Es sind jetzt am Ende dann nicht so viele Spieler, dass ich da jetzt kein Bild hätte und es ist auch aus meiner Sicht ganz klares Thema, auch diese Persönlichkeitsebene, die wir dann auch nachturnieren oder im Training besprechen und häufig Dinge sich auch da durchziehen. Also Leute, die einfach nicht gut wettkämpfen oder da oft rumjammern, jammern auch im Training öfter rum. Und man kann das dann sehr gut auch mit als Thema in die Einheiten reinnehmen, auch sagen, hey, wenn du jetzt hier kein Gas gibst bei der Spielrunde am Ende, dann gibt es keine zweite Spielrunde. Oder sowas in die Richtung. Und vielleicht dokumentieren, ja, wäre vielleicht auch eine gute Möglichkeit, aber es ist immer am Ende ein Baustein von ganz, ganz vielen und man hat schon sehr, sehr viel, auch mit wenig Spielern, sehr, sehr viel zu tun, wenn man so im Leistungsbereich arbeitet.
Ja, ja. Ja, hast das du, auf jeden Fall.
Hast du so ein Gegner-Tagebuch mal geführt oder führst du das, wo du dir aufschreibst, wie du gegen den und den Gegner spielst? Weil da hatte ich mit Mischa Silbermann drüber gesprochen. Ja, oh ja, muss ich jetzt nächste Woche auch mal wieder einen Ernährungstipp bringen, weil ich da schon mehrfach drauf angesprochen wurde. Aber ein kleiner, also eine wirkliche Empfehlung oder ein Tipp, dass er, ja, der hat so ein richtiges Buch, wo er immer auf jeder Seite halt Gegner drinstehen hat, auch was können die, was ist so deren Spielweise, was sind so Safe Zones, wo ich hinspielen kann. Und er auch sagt, dass grundsätzliche Profil von einem Spieler ändert sich nicht. So sind mal kleine Dinge, die vielleicht der Spieler dann noch dazu lernt, aber erstmal im Grundsatz, er nimmt die Seite, also er liest sich die Seite durch und weiß erstmal schon ganz, ganz viel, was auf ihn zukommt. Und das hätte ich mir echt gewünscht, dass ich das auch gemacht hätte, weil ich habe ganz so oft gegen gleiche Gegner immer wieder gespielt, aber da ich es mir nicht aufgeschrieben habe, wusste ich alles erstmal. Also es kam dann ein bisschen schneller bei den weiteren Spielen, aber ich bin nicht mit dem Gefühl ins Spiel gegangen, so, ach ja, ich weiß ja noch ganz genau, was beim letzten Mal so passiert ist.
Ich habe das über meine Karriere teilweise halt vereinzelt gemacht, mal so Phasen ja, Phasen nein. Und jetzt so seit anderthalb Jahren mache ich das auch. Also wirklich nach jedem Spiel. Und kann nur sagen, ich hätte das mal oder durchgehend machen sollen. Da war aber irgendwie, ja, ich muss sagen, in meiner Karriere war ich auch oft halt viel zu so trainingsorientiert, viel zu sehr so irgendwie, wie gut ich spiele und auch so ein bisschen zu wenig so dieses so, hey, es ist ein Wettkampf, da drüben steht jemand anderes und so die Vorbereitung auf das, was kommt und was der Gegner macht, ist extrem wichtig. Das habe ich, glaube ich, in meiner Karriere ein bisschen unterschätzt. Und deswegen habe ich den Bereich da, glaube ich, nicht so gemacht, wie ich es hätte, glaube ich, machen sollen. Aber kann das auch nur jedem Leistungssportler empfehlen, weil ich damit auch nur gute Erfahrungen gemacht habe. Selbst wenn man denkt, ah ja, gegen den habe ich gespielt, und natürlich kann man sich an Spiele irgendwie erinnern, aber also manche Details ist einfach gut und es wirkt auf jeden Fall deutlich präsenter, wenn man das aufschreibt, auch. Also vor allem fürs nächste Spiel, aber auch so für die eigene Reflexion hilft es extrem, finde ich, wenn man halt, selbst wenn es über den Gegner ist, aber halt so so, da denkt man ja trotzdem drüber nach oder wird einem viel mehr bewusster, okay, wie gesagt, das ist irgend so ein Spielertyp, und das hat gegen so einen Spielertyp gut geklappt und nicht so gut geklappt und auch so, das hilft extrem für das eigene Spiel. Also das kann ich nur empfehlen.
Ja, das, wie schon angesprochen, ärgert mich, dass ich das nicht gemacht hätte, weil ich glaube, das hätte in vielen Spielen einen echt massiven Unterschied machen können. Und man lernt auch nochmal ein bisschen selbstständiger, reflektierter auf dem Feld zu werden, auf dieser Taktikebene. Weil jetzt bei uns war es ja auch ganz oft so, dass wir nicht bei jedem Turnier einen Trainer hatten. Und man häufig auch das Ganze alleine oder halt mit einem anderen Spieler, der dann vielleicht hinter dem Feld sitzt, der natürlich da auch sein Bestes gibt, aber erstmal eine ganz andere Rolle hat, so Turniere bewältigen muss. Ja, aber habe ich mir schon gedacht, dass du da auch ähnlich drüber denkst. Riesenthema, Coaching. Ich habe gerade gesehen, es gibt noch ein paar mehr Dinge eigentlich, die man glaube ich noch sagen könnte. Ich glaube, wir haben jetzt einige ganz gute Guidelines hoffentlich auch mal so an die Hand gegeben. Vielleicht eine wichtige Sache noch, nicht zu viel in den Coaching-Pausen. Das ist so auch, was ich wahrnehme, wo ich auch selber oft bei mir merke, die zweite Sache, die ich dann reingebe, hätte es gar nicht mehr gebraucht. Also bei, vor allem wenn es dann auf höherem Level auch irgendwie was Taktisches reingeben. Oft ist es eine richtig gute Sache, die dann auch ausreichend ist und man dann nicht zu viel machen sollte. Und das, was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, auch bei diesen Jugendturnieren, bei denen ich war und auch viel mit Vereinscoaches dann ja, gesprochen, zusammengearbeitet habe, ich habe auch das Gefühl, es ist oft ein falsches Bild von dem Coaching bei ja, hauptberuflichen Trainern oder Trainern, die das viel machen, dass man da mit einem Zauberstab aufs Feld geht und dann auf einmal ja, Spielern die magische Formel sagt, wie sie das Spiel gewinnen. Vor allem auch bei jüngeren Kids. Und da möchte ich allen Vereinstrainern, die vor allem mit jüngeren Kids unterwegs sind, da diese Illusion vielleicht nehmen oder auch diese Angst nehmen, dass man da drauf geht und er nicht gut genug als Trainer ist. Ich glaube, erstmal ist es wirklich das Allerwichtigste, die jüngeren Kids dabei zu helfen, mit dieser Situation umzugehen. Einfach ein, zwei Fragen in den Coaching-Pausen zu stellen und sonst erstmal sie selber machen zu lassen. Und dann im Idealfall das Ganze nachbesprechen und ja, gemeinsam überlegen, wie möchte man denn ins nächste Spiel reingehen, wie möchte man sich auf einem Wettkampf verhalten und warum auch erstmal verstehen, warum gehen wir überhaupt auf Wettkämpfe, was ist der Grund dafür? Und gar nicht zu viel ja, versuchen wollen. Dann so, ich bin jetzt der dem Kind sagen muss, wie er spielt, damit es dann am Ende gewinnt. Das glaube ich, oder aus meiner Sicht der falsche Gedankengang bei jüngeren Kids.
Sehr gut.
Alles
Dann
klar.
droppen wir diese Folge ab,
Droppen
weil
wir
die
die
ist
ab,
schon ganz
ja.
schön lang.
Ja, ich sehe es auch gerade. Wow. Hast du für nächste Folge ein Topic?
Ob ich für nächste Folge ein Topic habe? Oh, ich dachte, du bist unser Topic Master. Aber ja, vielleicht spontan eine Sache, wo ich ein bisschen geschwommen bin in meinem Livestream-Kommentar, ist die Frage, vielleicht ein bisschen spezifisch, aber sehr interessante Disziplin, Mixed. Und zwar wurde ich gefragt im Livestream, wie bringt man seine Dame oder wie bringt der Herr seine Dame gut ins Spiel? Und das fand ich dann eine Frage, da habe ich dann eine Antwort gegeben, aber war mir nicht sicher, ob das eine gute Antwort war. Und da würde mich auch mal deine Perspektive drauf interessieren.
Können wir gerne nächste Folge, Mixed-Folge machen, ja.
Ja, ist vielleicht nicht so ein großes Thema wie das Thema Coaching, aber ich glaube auch mal ganz interessant zu wissen, was da vielleicht, ob es da irgendwas gibt oder was du dazu denkst.
Ja, sehr gut. Gut, dann könnt ihr euch darauf in Kombination mit einem Hilo Open Recap natürlich schon mal freuen. Und dann darf ich mich an dieser Stelle von euch allen verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören. Eine schöne Woche noch, schöne Turniertage bei den Hilo Open für alle, die, wie schon angesprochen, die jetzt vielleicht gerade dahin unterwegs sind oder vor Ort das Ganze hören. Und ja, Schlusswort. Kai, wie sieht's aus? Souverän, hau raus.
Ja, Leute, ich rede da nächste Woche nochmal ausführlicher drüber, weil heute fehlt die Zeit, aber schaut mal bei Play, bei unserem Klimaschutzprojekt vorbei, weil da gibt es jetzt einen Ideenwettbewerb, wo ihr mit eurem Verein 1000 Euro gewinnen könnt für eure Klimaschutzidee im Badminton. Und ja, da seid ihr gefragt, alle da draußen. Und ja, einfach auf Play 4, also vor climate.de und dann slash Ideenwettbewerb mal vorbeischauen. Und dann da findet ihr alle Informationen. Aber vielleicht haben wir nächste Woche mal ein bisschen Zeit darüber zu sprechen, weil ist ein interessantes Projekt. Und ja, ansonsten heile Ruppen schauen. Bis Sonntag. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder oder hören uns.
Yes, bis dahin. Macht's gut.
Bis dahin. Ciao.
History is made.
Lin Dan has done it again. Malaysia's hearts are broken.
What a smash. How on earth did he get that back?